Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch
und Sina Deutsch. Und wir sprechen heute über einen Mann, der den perfekten Mord begangen hat. Zumindest sah das jahrelang so aus, als hätte er ihn begangen. Ich wollte dich schon immer mal fragen, wenn du den perfekten Mord begehen würdest, wie würdest du das machen?
Soll ich dir das jetzt in aller Öffentlichkeit fragen?
Ja.
Du, ich habe das gelernt, ich bin Arzt. Ich könnte das, aber ich tue das nicht. Und wir wollen auch hier in diesem Podcast ja natürlich auch keine Anleitungen zum perfekten Mord geben.
Aber meinst du,
das machen wir in einem besonderen Podcast, den wir danach produzieren. Also Anleitungen zum perfekten Mord in 25 Folgen, das kommt dann erst später.
Ja, aber die meisten werden ja schon aufgeklärt, wie in diesem Fall auch. Auch wenn man vielleicht damit eine Zeit lang durchkommt, aber irgendwann ist es dann doch so weit, dass derjenige sich dafür verantworten muss.
Ja, es gibt ja schon auch, sage ich mal, Morde, die halt auf eine Art und Weise durchgeführt werden, die halt relativ schwer nachweisbar ist. Und das sind zum einen Gifte, das andere sind halt einfach, sage ich mal, Morde, wo es nicht zu erkennbaren äußeren Veränderungen oder Verletzungen der Opfer kommt. Da kann schon mal was durchrutschen, das muss man ganz klar sehen. Strom beispielsweise war ja früher auch immer schon sehr beliebt. Der Föhn, der in die Badewanne fiel und dann sah es halt eben aus wie ein Suizid oder wie ein Unfall. Der häusliche Unfall ist heute noch einer der Sachen, wo man hinter sich häufig auch Morde verbergen kann.
Aber Föhn in der Badewanne, das geht doch heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr,
oder? Nein, das geht heute nicht mehr, seitdem es FI-Schalter gibt. Aber ich beispielsweise, der Sturz von der Leiter beim Aufhängen der Lampions für Halloween stürzt jemand überraschend aus dem 8. Stock von der Loggia. Ja, und der Mann saß zufälligerweise gerade vor der Sportschau, sagte jedenfalls, schwer nachzuweisen. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, da hat man schon eine Vermutung, aber es lässt sich halt eben nicht beweiskräftig nachweisen und das ist das Problem. Und in unserem Fall hier bei unserem Mr. 1000 Volt, da ist halt eben Strom im Spiel und Strom ist auch so eine Sache, ne?
Ja, und man hat das auch tatsächlich sehr lange nicht erkannt, dass er seine Hände damit im Spiel hatte. Es ist nämlich seine 4 Ehefrauen sind gestorben und niemand hat erkannt, dass dieser Mann ein skrupelloser Mörder ist. Wir beginnen mal mit der 4. Ehefrau. Eine 39-jährige, also sehr junge Frau, von der aber alle glauben, sie hat ein schwaches Herz und als sie dann stirbt, findet das auch nicht wirklich jemand irgendwie auffällig, obwohl sie nicht die einzige Ehefrau von Otto P. ist, die jung stirbt, sondern die 4. Ihre Tochter war auch davon überzeugt, dass die Mutter umgebracht wurde. Also sie war so mit so die einzige Zeugin, aber niemand hat sie ernst genommen. Otto P. war Betriebselektriker, also er kannte sich aus, Strom war sein Metier und wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, also er hat Verdachtsberichterstattung, also er hat zumindest seine letzte Ehefrau mit Strom getötet, von den anderen dreien konnte man das nicht mehr nachweisen. Ne?
Ja, da hat man schon mal eine junge Frau. Und dann stirbt sie und dann hat man die nächste und die hält auch nicht lange.
Ja, aber so ein Elektriker weiß natürlich, dass Strom tödlich sein kann.
Ja gut, also wenn der es nicht weiß, wer soll es dann wissen? Natürlich, das kriegt ja ein Elektriker früh eingebläut, was er mit dem, was er da an Energie irgendwo in den Kabeln irgendwo hat, dass damit halt eben auch man töten kann und das Strom tödlich ist, gar keine Frage. Und er weiß natürlich auch, dass man mit Strom jemanden umbringen kann, gar keine Frage. Aber Strom ist eine tolle Tatwaffe eigentlich. Ja. Man muss überlegen, Strom, man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht. Aber er ist tödlich. Also, und er ist teilweise noch schlechter nachweisbar als Gifte oder sowas, die im Körper verbleiben und nicht abgebaut werden. Strom schlägt zu, ein Stromschlag. Das Herz bleibt stehen und du bist tot.
Und ja, das kann ja,
wenn du Glück hast, wird die kleine Strommarke, die du gerade vielleicht, die manchmal noch nicht mal zu sehen ist, die wird übersehen.
Ja, die Geschwister, also die beiden Kinder dieser 39-jährigen Frau, finden die Leiche ihrer Mutter im Ehebett. Und niemand erkennt, dass sie wirklich durch diese Stromstöße exekutiert wurde, kann man schon sagen. Also die Kinder erzählen immer über Kabel und Strom, aber die Polizisten finden das total unglaubwürdig. Und Töten mit Strom ist ja auch wahnsinnig schwer nachweisbar, ne?
Ja,
das weiß er natürlich.
Ja, das ist schwer nachweisbar. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind zum Zeitpunkt, wo sie ihre Aussagen
machen.
Ja, schon
älter. Also
schon etwas älter, aber sie sind natürlich nicht seine Kinder, sondern wahrscheinlich ihre Kinder. Oder sind es jetzt seine leiblichen
Kinder?
Stiefvater war der Stiefvater. Dann macht man ihm Vorhaltungen und so weiter und so fort. Das muss alles ja bewiesen werden. Also das Problem ist, Aussagen müssen von der Polizei halt bewiesen werden. Und offenbar gelten die Aussagen dieser Kinder als tendenziös und nicht glaubwürdig oder zumindest nicht beweisbar. Fertig. Damit ist erstmal die Geschichte zu Ende. Da wird dann nicht weiter ermittelt, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Und Töten mit Strom ist verdammt schwer nachzuweisen. Also wenn man kein Kabel findet, keine Strommarke findet, wenn man nicht irgendwo im tiefen Gewebe bei der Obduktion dann noch Verkochungen im Unterhautfettgewebe feststellt oder Ähnliches, dann ist das schwer nachzuweisen. Das ist halt so. Weil es kommt ja nicht auf die Stromstärke allein an, sondern es hat ja was mit der Frequenz zu tun. Und die normale Frequenz des Stroms entspricht ungefähr der Frequenz unseres Herzens, bei 60 Schlägen ungefähr. Und deshalb ist die große Gefahr, dass sich sozusagen durch diese Zuführung des Stroms der Herzschlag, also der Herzrhythmus, irgendwo beeinflusst wird und es eben zu einem Herzstillstand oder zum Kammerflimmern kommt. Und dann sieht es aus wie ja, ein tragischer Herztod, plötzlicher Herztod erleben wir immer wieder, hören jeden Tag davon. Junge Menschen sind plötzlich umgefallen und sind dem plötzlichen Herztod gestorben. Und das sieht bei so einem Stromunfall oder bei einem vorsätzlichen Beibringen von Strom natürlich nicht anders aus. Da den Beweis zu führen, ist für niemanden leicht. Aber das Perfide bei ihm ist ja gewesen, er baut sich so einen Kasten mit Schaltern und Kabeln und erzählt überall oder sagt seinen Frauen, das ist ein Alkoholtestgerät, was er da gebaut hat und was er erfindet. Aber das ist im Endeffekt ein Gerät, was keineswegs dazu gebaut ist, Alkohol zu detektieren, sondern es ist im Endeffekt ein tödliches Werkzeug. Und mit dem malträtiert er seine Frau immer wieder. Die Kinder sind wohl öfter Zeuge gewesen, wissen aber nichts mit der Szene anzufangen, weil sie ahnen nicht, dass er Strom von bis zu 100 Milliampere durch den Körper seines Opfers jagt.
Ja, ja, also die Tochter erzählt, sie hat durchs Schlüsselloch geguckt und dann hat sie gesehen, dass ihre Mutter Kabel in der Hand gehalten hat, aber natürlich kommt kein Mensch auf die Idee, wozu diese Kabel gut waren. Und auch die Mutter, er hat das ja oft gemacht, ne? Also es war nicht immer tödlich, sondern es hat er ja sehr gerne gemacht, wie so eine Ratte im Labor seine Frau da angeschlossen. Und die Mutter hat aber nie Verdacht geschöpft, weil nämlich er sie vorher immer sturzbetrunken gemacht hat. Und dann kann sie sich natürlich später auch an gar nichts mehr erinnern, was da passiert ist, als er mit seinem Kasten ankam.
Naja, es hat natürlich auch offenbar, so ist jedenfalls zu vermuten, auch irgendwie eine sehr seltsame, sag ich mal, sexuelle Komponente. Also das Ehepaar, er bringt, macht seine Frau sturzbesoffen. Ja, das muss er jedes Mal mitmachen auch. Also muss er jedes Mal mittrinken und dann hey, Prost und Prost. Und dann holt er im Endeffekt sein Elektrokästchen und schließt sie an und jagt da Strom durch sie durch und guckt mal, wie es so ist oder sowas. Ja, also bringt sie zwar nicht um, aber so ein bisschen.
Ja, sie ist auch, wehrlos. Schon wehrlos, sie ist aber nicht bewusstlos. Wehrlos, ne?
Aber nicht bewusstlos. Ja, ja. Und dann dreht er da sozusagen an seinem Schalter und gibt mehr oder weniger Strom in den Körper, um mal so zu gucken, was es mit ihr macht oder sowas. Also jedenfalls auch immer irgendwo, sag ich mal, billigend, dass die Frau damit dabei zu Tode kommt. Also das ist ja doch, ne? Ist ja nicht so, dass man sagt, mach mal ein bisschen Strom, dann zuckt sie nur. Weil wenn man Strom durch den Körper jagt, reagiert der Körper ja. Das heißt, du hast einen Muskelzucken, je nachdem, wo du die Elektroden anklebst oder sowas. Ja, oder du zuckst oder wie auch immer. Das ist ja nichts Angenehmes, Strom durch den Körper zu jagen in immer höheren, immer mehr Ampere oder Volt. Und das ist ja Energie durchleiten. Und,
tut es weh?
Naja, das, wenn ich so besoffen kann man wahrscheinlich gar nicht sein, dass man es nicht irgendwie doch mitbekäme, aber sie ist ja quasi wie in einer Kurznarkose durch Alkohol ausgelöst und dann, ja, anstatt, sag ich mal, es hat, deshalb sage ich, es hat eine sexuelle Komponente, es hat ja was Sadistisches. Ja. Es ist ein Sadist, um es auf den Punkt zu bringen. Und das ist für meine Begriffe noch nie so deutlich hervorgetreten, weil wer seine Frau besoffen macht, sturzbetrunken macht, sie anschließend an Strom anschließt und sich darüber freut oder darüber irgendwo sich erregt oder befriedigt, indem er dann halt Strom durch den Körper jagt. Also da gehört ja einiges zu. Das ist ja ein machtgeiler Sadist, der da mit Strom zu Werke geht. Ja. Man kennt diese Stromgeschichten ja auch teilweise aus dem sadomasochistischen Bereich, dass da halt eben auch irgendwelche Klemmen angeschlossen werden, wo dann niedrige Ströme durchgeflossen werden, durch Genitalien gejagt werden und so weiter und so fort, weil man da Lustschmerze und Lustgefühle entwickeln kann. Aber das ist ja hier nie so. Aber er ist schon auch jemand, der diese Komponente bestimmt auch irgendwo in seinem Kopf mit immer auch dabei hatte. Und es ist ja immer das Bewusstsein, hey, ich kann mit dir machen, was ich will. Ich kann mit dir machen, was ich will. Ja. Ich mach. Gut, die Frau spielt natürlich noch mit, aber wahrscheinlich akzeptiert sie auch, dass sie betrunken gemacht wird, weil anscheinend, das weiß ich, denkt sie, das ist jetzt etwas, macht ihn an oder vielleicht ist es für sie auch gut, wenn sie quasi sich selber wegschießt, ja, damit sie, ja, es ist ja eine seltsame Beziehung.
Ja.
Ja. Und er genießt es ja offenbar, dass sein Opfer wehrlos ist, arglos ist, betrunken ist, also fast ohnmächtig ist oder quasi narkotisiert. Und dass er daran an ihrem Körper machen kann, mit dem Körper, was er will. Und da ist er natürlich als Elektriker auch nah am Stromkasten gebaut, muss man sagen.
Die junge Ehefrau stirbt schließlich an den Stromstößen. Alle gehen aber von einem natürlichen Tod aus. Die Vorstellung natürlich, dass der Ehemann damit was zu tun hat, ist absurd, gilt als absurd, aber es ist dabei durchaus auffällig, dass diese Frau bereits die vierte Ehefrau ist, die innerhalb von 17 Jahren an der Seite dieses Elektrikers gestorben ist. Und es ist schon, sollte zumindest mal den Gedanken zulassen, dass dieser trauernde Witwer eventuell ein Serientäter ist.
Ja, ich mutmaße mal, der hat nicht immer an der gleichen Stelle gelebt, der hat zwischendurch auch mal den Wohnort gewechselt, also dass da die Nachbarn nicht auf die Idee gekommen sind, oh Gott, der arme Otto, ja, der hat immer junge Frauen und die sterben ihm alle früh weg. was für ein armer Mann, sondern er hat natürlich so an verschiedenen Orten gelebt, so dass es immer wieder an anderen Ecken passiert ist. Ja, also es ist nicht jedes Mal der gleiche Hausarzt geholt worden, es war nicht jedes Mal die gleiche Polizei oder irgendwie sonst jemand involviert, sondern es ist an verschiedenen Ecken passiert. So, das, so clever ist er schon auch gewesen, denke ich. So, aber jetzt, Fakt ist, man kann mutmaßen, dass die anderen jungen Frauen auch irgendwie an den Folgen seiner Experimente möglicherweise gestorben sind. Weil, dass er das zum ersten Mal gemacht hat, das glaube ich einfach nicht. Aber
es ist aber so, wenn er es beim ersten Mal schon gemacht haben sollte, dann hat ihn das ja wahrscheinlich auch bestätigt. Also er hat es getan und nichts ist passiert, keiner hat ihn für schuldig gehalten. Er ist wunderbar durchgekommen. Das ist ja schon so ein perfektes System. Vor allem nämlich seine Ehefrauen waren auch immer wohlhabend im Gegensatz zu ihm. Also er hat immer dann auch schön geerbt.
Naja, muss aber ein super Typ gewesen sein, weil er ist deutlich älter, wenn er 20 Jahre älter ist. Und jedes Mal es ihm gelingt, wohlhabende, jüngere Frauen aufzutun. Dann muss er aber nicht nur irgendwo Energie im Stromkästchen gehabt haben, dann muss er noch woanders irgendwie noch überzeugend gewesen sein. Denke ich mir mal. Aber egal. Es ist ihm irgendwie auf irgendeine Weise gelungen. Aber es ist natürlich also auch jemand, der natürlich jetzt für, sagen wir so, für in seiner Vorstellung hat er jetzt ein perfektes Modell entwickelt. Einen perfekten Mord.
Ja.
Also er fummelt sich langsam an die Grenze ran und dann ist irgendwann der Tag da, gibt es halt den entscheidenden Stromstoß und das war's dann. Und bisher konnte man ihm nichts nachweisen. Also wenn einer jetzt sich zurücklehnen kann und kann sagen, mir kommt keiner drauf, ich bin ein perfekter Mörder, dann kann Otto P. das jetzt mal zunächst von sich behaupten.
Aber beim vierten Mal ist es tatsächlich ein bisschen anders, denn die Leiche seiner Frau wird obduziert. Und der Rechtsmediziner findet Spuren von Stromschlägen an dem Körper. Also die Rechtsmediziner haben gesagt, es gibt so Strommarken am Opfer. Und es ist durchaus so, dass der Tod durch Stromstöße eingetreten ist. Und damit gerät eben dieser vierfache Witwer zum ersten Mal auch in Verdacht mit seinem Kästchen. Also wie ist das medizinisch? Was sind Strommarken?
Na, Strommarken sind sozusagen das, was man an der Haut und im Unterhautfettgewebe oder an den, bis in die Muskulatur hinein nachweisen kann. Das ist im Endeffekt untergegangenes Gewebe in der Haut als Folge, dass der Strom durchgejagt worden ist.
Also verbrennt das?
Das ist ähnlich wie eine Verbrennung, aber es ist halt wie eine Strommarke, weil Strom erzeugt Energie und Energie verkocht ein Stück weit auch sozusagen die Unterhaut. Und das geht also gegen Zellen zugrunde, weil halt eben dort ein gewisser Strom, eine gewisse Energie durchgejagt wird. Und das wird als Strommarke, wird das später halt eben in der Obduktion gesehen. Wobei man sagen muss, es ist ja offenbar so gewesen, dass die vierte Ehefrau die einzige ist, die wirklich obduziert worden ist. Bei allen anderen haben ja die Ärzte eine normale Todesursache irgendwo zumindest vermutet. Was natürlich nochmal wirklich Licht wirft auf die Tatsache, dass einfach viel zu wenig obduziert wird in Deutschland. Ja, viel zu wenig, Tendenz weiter fallend und immer weniger. Und da gehen manche dieser überraschenden Herztod-Geschichten halt eben, die eigentlich ein Mord sind, gehen uns durch. Also immerhin.
Wieso Tendenz fallend?
Es werden immer weniger, es werden immer weniger Gestorbene obduziert.
Aber es sollte doch eigentlich andersrum sein, weil man doch immer sagt, es ist so.
Also heute ist es so, ich glaube, die Rate der Obduktion sinkt in den letzten Jahren kontinuierlich, sodass die Rechtsmediziner, die Gerichtsmediziner schon immer darauf hinweisen, dass sie sagen, Moment, also wenn es mal eine Chance gibt, dass man mit dem Mord gut durchkommt, dann sind die Zeiten gerade sehr gut. Und wenn man halt sowas macht wie Otto P., also irgendwie etwas, was nicht so klar zu Verletzungen führt, wo die Strommarken manchmal unter den, in dem behaarten, auf dem behaarten Kopf beispielsweise liegen, ja, wo auch der Arzt bei der Leichenschau nicht genau durchguckt, das sind ja manchmal nur wenige Zentimeter große Strommarken. Und wenn die dann noch irgendwie am Kopf sind, unter der Haut, irgendwie an der Ecke im Körper, wo man nicht speziell hinschaut normalerweise, dann übersieht man so eine Strommarke. Und schon ist ein Mord unentdeckt geblieben. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist, wenn die normale häusliche Leichenschau, wie sie da betrieben worden ist, die reicht in der Regel nicht aus, um einen Mord zu entdecken, wenn er so durchgeführt wird.
Ähnliches kann ich das denn jetzt selber als Angehöriger entscheiden, dass ich sage, ich möchte eine Obduktion
Nein.
haben? Oder?
Nein, nee. Das entscheidet der Hausarzt, der den Leichenschein bei der Leichenbeschau kreuzt er an, sagt er, unklare Todesursache, und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob eine Obduktion durchgeführt wird oder nicht.
Und weil das, warum wird das nicht so oft gemacht? Weil es zu teuer ist oder
es bringt
zu viel
ja kein
Aufwand?
Geld und ist zu aufwendig und zu teuer. Also wenn jetzt jemand auf der Straße liegt mit einem Messer in der Brust, dann wird das eher schon mal gemacht oder sowas. Aber wenn zu Hause jemand liegt und wenn man dann so vorweg noch sagt, ja, die hat auch immer ein schwaches Herz, das kann man ja erzählen, ne? Die hat ein schwaches Herz, ja. Die war zwar jung, aber die hat ja immer ein schwaches Herz und jetzt auf einmal ist sie tot, ja. Ja, mein Gott, der arme Witwer, der hat aber wirklich auch kein Glück bei seinen Frauen, ne? Der nimmt ja schon eine Junge und dann sterben die ihm so früh weg. Also das ist schon, eine perfide Art und Weise, Menschen umzubringen, und die, die Aussicht dabei durchzukommen, die ist schon größer.
Wobei es tatsächlich so war, also vor Gericht wurden dann Bilder gezeigt von dieser Obduktion, also von dem Körper, und die Frau hatte also Brandmerkmale. Jetzt nicht so versteckt am Kopf, sondern tatsächlich am Bein und an den Armen. Also was dann schon aufgefallen ist.
Ja, das muss jemand erkennen können. Und ja. Ich meine, es ist schon eine Menge auch, sage ich mal, Dilettantismus bei den ärztlichen Kollegen manchmal, ne, die halt so eine Leichenschau machen. Das Problem ist, dass schon der Hausarzt dann sagt, ich mache die Leichenschau nicht an einer völlig entkleideten Leiche. Komplett ausgezogen, an allen Ecken gedreht, und du darfst eigentlich eines
machen
nicht vergessen.
Sie gar nicht, oder?
Das wird dann oft nicht gemacht, und damit werden bestimmte Verletzungen oder Strommarken eigentlich dann übersehen. Es ist ja heute so, ne, weil heute die meisten lassen sich verbrennen im Krematorium, deshalb ist noch eine zweite Leichenschau durch einen anderen Arzt vorgesehen, der nochmal, bevor jemand quasi dann verbrannt wird, damit da nochmal geschaut wird, wenigstens nochmal gedreht wird, gewendet wird, damit man da nochmal hinschaut. Und das Problem ist seit Jahren bekannt, aber irgendwo Abhilfe gibt es nicht. In Amerika gibt es den Coroner. Da wird jeder vom Coroner untersucht, der dann der Tod irgendwo liegt. Das macht nicht der Hausarzt, sondern das macht ein Spezialist. Das sparen wir uns in Deutschland. Der ist zu teuer, es kostet viel Geld. Also akzeptieren wir ein Stück weit auch, dass einige Leute bei uns am Friedhof landen, die umgebracht worden sind, ohne dass wir das ahnen.
Ja, also auch Otto P. ist sich also sicher, er kommt wieder davon. Er gibt auch Interviews, wo er sagt, also ich werde jetzt hier als Massenmörder hingestellt, aber ich habe gar nichts gemacht.
Na ja, gut, er muss sich überlegen, er hat natürlich eine wahnsinnige Story hingelegt. Er hat gesagt, er hat immer schon versucht, ein Alkoholdetektionsgerät zu entwickeln. Und deshalb hat er quasi zu Hause gemeinsam mit seiner Frau, die hat gesoffen, er hat gemessen, sie hat gesoffen, er hat gemessen, weil das ist ja nachvollziehbar. Er ist ja der Entwickler dieses Gerätes. Und sie ist sozusagen die Versuchsperson, die freiwillig mitmacht. Und dass er halt einfach sagt, ich wollte durch Impedanzmessung, also durch Durchführen von Strom in den Körper, den Alkoholgehalt messen, objektivierbar. Ja, also so eine Geschichte hat er erzählt.
Ja, er hat immer behauptet, er ist ein genialer Erfinder.
Damit, also Daniel Düsentrieb.
Er wird damit Millionen verdienen. Mit diesem
und seine Frauen haben das auch geglaubt und haben natürlich gerne mitgemacht, weil wer will nicht bei der Entwicklung des ersten und einzigen elektrischen Alkoholmessgerätes irgendwo mitgewirkt haben. Ja? Und wenn dann das Patent die Millionen in die Kasse spült, ja, dann geht's dir doch gut, endlich. Und das hat er natürlich irgendwie überall erzählt. Und ich bin ein toller Erfinder und in mir steckt nicht nur der kleine Elektriker, sondern also auch, wie gesagt, der große Erfinder. Aber man muss eigentlich sagen, das Patent mit Strom zu töten, das hat er sich schon verdient.
Ja. Die Frage ist, welches Motiv steckt da eigentlich dahinter? Also wir haben schon gesagt, einerseits natürlich hatte er das Glück, immer wohlhabende Ehefrauen Frauen zu heiraten. Also Habgier, würde ich mal sagen, natürlich auch. Aber es gibt auch noch einen anderen Verdacht, dass noch was anderes dahinter stecken könnte. Und zwar wissen wir das doch in der Aussage der Tochter.
Der Stieftochter jetzt, ja,
oder? Der Stieftochter, genau. Also der Tochter der ermordeten Ehefrau. Der Stieftochter, die hat nämlich gesagt, er hätte sie vergewaltigt und hat auch gesagt, wenn du es deiner Mutter sagst, dann bringe ich deine Mutter um und euch, also dich und deinen Bruder auch. Und das ist auch ganz tragisch, weil sie sich tatsächlich dann auch die Schuld gegeben hat. Sie hat es ihrer Mutter gesagt und sie hat sich dann ganz lange Vorwürfe gemacht, weil die Mutter kurz darauf eben gestorben ist, wo sie dann natürlich immer gesagt hat, mein Gott, hätte ich nichts gesagt, dann wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Wobei, das glaube ich, weiß ich nicht, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht. Ne? Also ich denke, er hätte mit den Stromstößen und seinen Experimenten auch so weitergemacht.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es neben der Habgier halt eben auch noch eine Komponente gab, die sich als sadistische Persönlichkeit detektiert und darstellt. Also jedenfalls wurde ihm der Prozess gemacht. Er stand unter der Anklage des Mordes und des sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Und vor Gericht wurde die Persönlichkeit dieses Mannes immer deutlicher. Es ist halt einfach eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Und das ist jemand, der nimmt sich, was er möchte. Und je länger er unentdeckt bleibt, desto mehr fühlt er sich berechtigt und auch in der Lage, sich zu nehmen, was er möchte. Und er wird in diesem Verfahren im Laufe der Zeit wird er immer skrupelloser. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Also dass es ihm irgendwann nicht mehr nur genügt, seine Opfer zu quälen, sondern dass er möglicherweise dann halt eben auch die Stieftochter missbraucht. Also er kann morden, wann er will und wie er will. Dann kann er halt eben auch anfangen zu vergewaltigen und zu missbrauchen, wen und was er will. Und dieses Glücks- und Hochgefühl, mich kann keiner erwischen. Mir kommt man nicht drauf, mir kann keiner was beweisen. Das treibt ihn natürlich auch weiter an. Und jede unentdeckte Tat gibt ihm die Legitimation, sich auch anderes und mehr zu erlauben. Ich denke, es ist einfach ein abgrundtief dissozialer Täter.
Ja, das zeigt sich auch in seinen Aussagen, weil er behauptet also tatsächlich, seine Frau habe dieses Alkoholmessgerät gebaut. Also er hat ein ähnliches Gerät, er sagt, sie hat es kaputt gemacht und dann wollte sie es wieder reparieren und dann hat sie dran rumgefummelt und so ist es dann passiert.
Ja, so ist es, wenn ein Ehepaar sich zum Erfinder-Ehepaar entwickelt, dass beide was erfinden wollen. Quatsch, ich halte das alles irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Das sind alles Geschichten erfunden, um von der Wahrheit abzulenken. Ja? Er ist der, der baut, und er ist der, der erstmal verletzen und dann auch letztendlich töten will.
Ja, also ich meine, es ist ja absurd, die Vorstellung, dass die Frau jetzt so ein Gerät baut und sich das ja auch noch selber anlegt.
Naja, sie hat es halt kaputt gemacht beim Putzen, da fällt es runter, dann sagt sie, oh, bevor mein Mann das sieht, dann repariere ich doch, baue ich die Kiste eben nach, ist ja mal schnell gemacht.
Ja. Auch für Nicht-Elektriker
machbar. Und dann sagt sie, ich muss es auch mal testen, und hey, so kann es kommen, wenn du irgendwo beim Putzen nicht aufpasst. Also das zeigt ja im Endeffekt, wie aberwitzig der Mann denkt. Also das zeigt natürlich ein Stück weit das Frauenbild, was er hat.
Auch übrigens sagt er nämlich zum Beispiel, er sagt über die Frau auch, er hat sie ganz sicher nicht umgebracht, ja, er hat nichts gemacht, weil das hätte er, passiert, wenn er gesagt hätte, die Alte, also das ist ein Zitat, hat nichts getaugt oder war eine Schlampe, aber nein, er wollte sie auf keinen Fall umbringen, denn so ein Idiot wie diese Frau kann man nicht mehr finden. Zitat, so ein Arbeitspferd war sie. Ich meine, das ist doch auch unglaublich, wenn man so etwas öffentlich über seine Frau sagt und damit begründet, dass man kein Mörder sein kann, weil...
Man bringt sein faires Pferd.
Sein Arbeitspferd bringt man nicht um.
Bringt man nicht um. Ja, ich sag mal, es zeigt auch seine emotionale Seite. Er hat keinen. Man ist seine vierte Frau. Und die bezeichnet er als Idiotin und als Arbeitspferd, das man nicht umbringt. Ja? Die kann man besoffen machen, da kann man Strom durchjagen. Warum soll ich die umbringen? Ja? Geld hat sie auch noch. Sie ermöglicht mir hier meine Experimente als Erfinder irgendwo mich darzustellen. Also er ist ein völlig eiskalter Typ. Er hat eben keine. Diese Zitate erläutern noch viel mehr als alles andere, dass er ein völlig gefühlskalter, absolut berechnender, ich-bezogener Mensch ist. Und schlimm war halt, dass eben der ganze Prozess irgendwie an irgendwelchen Formalien immer wieder krankte und aus irgendwelchen Gründen immer wiederholt wurde und neu aufgelegt werden musste. Und dass man ihm halt letztlich die drei verdächtigen Verdachtsmorde auch nicht beweisen konnte. So, und dann ist es natürlich besonders bedauerlich gewesen, dass das Verfahren insgesamt viermal neu verhandelt werden musste. Aber das war unvermeidbar. Letztendlich wurden immer wieder Verfahrensfehler entdeckt und dann musste wieder das Verfahren neu aufgerollt werden. Schuldig jedenfalls fühlte er sich nicht. Und auch offenbar war das Gericht sich letztendlich nach den vielen Verfahren letztendlich nicht mehr ganz so sicher. Weil er ist ja nochmal glimpflich weggekommen.
Ja, das finale Urteil dann im, ich glaube, das war der vierte Prozess, war dann 10 Jahre Gefängnisstrafe. Hat er dann bekommen.
Ich finde...
Was bleibt, ist aber die Tatsache, ja, auch wenn man ihn dafür jetzt nicht verurteilen konnte, er hat seine Ehefrauen wirklich behandelt wie Ratten im Labor.
Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass er schon auch keinen anderen Zugang zu ihnen gefunden hat.
Ja, also der Fall gehört auf jeden Fall zu den mysteriösesten in der deutschen Kriminalgeschichte, denn es ist schon so, dass ihm beinahe der perfekte Mord gelungen wäre.
Naja, ich sag mal, formal ist es ihm gelungen, weil er ist für die Tat, soweit man sie ihm nachweisen konnte, ist er relativ glimpflich bestraft worden. Er ist mit 10 Jahren weggekommen. Also für einen Mord gibt es normalerweise eine lebenslange Haftstrafe. 10 Jahre ist eine Zeitstrafe, die gibt es an für sich nur bei schwerer Körperverletzung mit Todesfolge oder es gibt halt einfach einen Totschlag oder sowas, da kommst du mit 10 Jahren weg. Aber es ist ihm wahrscheinlich, Anführungszeichen, tatsächlich nicht nur ein, sondern mehrere perfekte Morde gelungen, für die man ihn aber nicht belangen konnte. Das ist doch einfach mal jetzt für mich jedenfalls die finale Feststellung. Ich kann zwar nicht beweisen, aber ich muss sagen, ich bin fast davon überzeugt.
Joe, ich danke dir für dieses Gespräch.
Sina, wie immer mache ich das unheimlich gerne, mit dir zu sprechen über Elektromörder.
Und andere.
Und andere.
Bis in 14 Tagen dann.
Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite Im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle alles rund um das Thema True Crime.